Lieber Professor Valentin, ich bin sehr dankbar. Dr. Yuval Lapide darf Sie interviewen. Sie sind Leiter des Hauses am Dom, Beauftragter des Bistums Limburg für jüdisch-christliche Begegnung, Leiter der Rabbanus Maurus Akademie. Sie hatten lange Zeit Kontakt mit meiner Mutter. Sie haben sie, wie Sie mir gesagt haben, 20 Mal eingeladen zu großen Soirees innerhalb von 10 Jahren. Leider ist meine Mutter dement aus dem Geschäft herausgegangen. Mein Vater ist ebenfalls in anderen Dimensionen. Er ist bei Ihnen bei Gott angekommen vor 24 Jahren. Ich darf die Arbeit fortsetzen, Brückenbauer der zweiten Generation. Bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für ein paar Fragen zur Wertung, zur Würdigung meines großen Vaters, der nächstes Jahr am 28. November 2022 seinen 100. Geburtstag feiert, spirituell. Ich habe ein paar Fragen für Sie vorbereitet. Als Kenner der Materie, als Kenner meiner Mutter, als indirekten Kenner meines Vaters, will sie Ihnen gerne stellen und Sie beantworten sie nach Ihrem Gusto. Eine Frage habe ich gleich am Anfang. Welche kognitiven als auch emotionalen Erinnerungen, lieber Professor Valentin, verbinden Sie mit meinem berühmten Vater Pinchas Lapide, dem jahrzehntelangen Frankfurter jüdischen Brückenbauer an der Seite seiner treuen Mitarbeiterin Ruth Lapide? Ganz spontan, was assoziieren Sie, wenn Sie hören, Professor Pinchas Lapide?
Ja, es gibt einige wenige Figuren in der deutschen Szene, die schon in den 60er oder 70er Jahren wahrgenommen wurden als jüdische Intellektuelle, als Vertreter der jüdischen Religion und die ganz Wesentliches für den christlich-jüdischen Dialog beigetragen haben. Und da ist sicher neben Shalom Ben-Shorin Pinchas Lapide die wirkmächtigste, auch von seinem Werk her größte und für die Wirkung in Deutschland gar nicht zu überschätzende Person. Er hat sowohl inhaltlich wichtige Inhalte geliefert, die hier in Deutschland nicht bekannt waren. Er hat als promovierter Judaist die jüdische Jesus-Wahrnehmung, auch die Übersetzung aus den hebräischen, nicht mehr bekannten Quellen in die griechischen Evangelien sichtbar werden lassen. Große Gestalten wie Josef Klausner und andere, die schon in der Zwischenkriegszeit sich mit Jesus beschäftigt hatten, überhaupt ins deutsche Bewusstsein gebracht. Das heißt also, da gibt es eine starke inhaltliche Komponente, ein großes Wissen über die jüdische Tradition, aber eben auch, sonst hätte er sich nicht mit der Person Jesu beschäftigt, ein starker Impuls nach den ungeheuerlichen Pogromen der Judenverfolgung über Jahrtausende und der Katastrophe der Shoah in einen Prozess der Wiederversöhnung einzusteigen und da eine starke jüdische Stimme zu bilden. Das ist, glaube ich, sein großer Verdienst, dass er dann im Jahr 1974 sich entschieden hat, eben seinen Wohnsitz hier nach Frankfurt zu verlegen, gemeinsam mit seiner Frau Ruth, ist sicher ein wesentlicher Vorteil gewesen, dass er einfach hier in Deutschland als Gesprächspartner dauerhaft zur Verfügung stand.
Dankeschön. Mein Vater war ja dafür bekannt, Herr Valentin, Provokateur zu sein. Er liebte den jüdisch-christlichen Dialog inniglich. Ich war damals ein Jugendlicher, ich habe viel mitbekommen. Ich war sein indirekter Schüler, Student. Und er hat sehr viele kernige Sätze innerhalb seiner großen Kirchentagsauftritte, innerhalb seiner großen Gemeindeauftritte von sich gegeben, die unsterblich sind. Einer seiner großen Sätze, die ich unsterblich erinnere, ist: Christen glauben an das Kreuz seit 2000 Jahren, Juden tragen das Kreuz. Wer steht Jesus wohl näher? Ich will es nochmal sagen, weil der Satz so massiv...
Ich habe schon verstanden. Spontan,
was sagt der große Katholik Joachim Valentin dazu, aus seinem innersten Glauben?
Ich glaube, dass viele Vertreter des Judentums heute noch genauso auf Distanz zu Jesus sind, wie vor dem Wirken von Pinchas Lapid. Das muss man vielleicht doch auch traurigerweise sagen, dass erst in allerjüngster Zeit, also 2015, eine große Gruppe von orthodoxen Rabbinern auf Nostra Aetate geantwortet hat. Pinchas Lapide hat 1969 sein großes Buch Rom und die Juden publiziert. Das heißt, er hat ganz wenige Jahre, noch bevor Nostra Aetate als wichtiger Text überhaupt angekommen ist, darauf reagiert, dass konzise dargelegt in seiner Entwicklungsgeschichte, auch mit den dunklen Kapiteln. Das heißt, er war seiner jüdischen Community weit voraus und ist es vielleicht bis heute. Aber also eine jüdische Community, für die Jesus, das Kreuz, das Signum ihrer eigenen Verfolgung, ihres Todes, ihres Martyrertums über Jahrhunderte war, denen ist es nicht zu verdenken, dass sie anders als Pinchas Lapide Jesus nicht als Bruder im Glauben, als Juden aus der Antike, als jemand, der vielleicht sogar wegen seines besonderen Ethos, wegen seiner großartigen Gleichnisse als Rabbiner in die Geschichte der jüdischen Tradition aufgenommen werden sollte. So habe ich Pinchas Lapid immer verstanden. Mhm. Ja. Aber das setzt natürlich voraus, dass auf der jüdischen Seite das auch so gesehen wird. Deswegen würde ich natürlich immer noch sagen, Jesus ist sowohl den Juden wie den Christen in gewisser Weise fern, weil man jüdischerseits mit ihm die Verfolgungsgeschichte verbindet und weil aber christlicherseits Jesus als der Jude, auch da wäre noch viel zu tun und da könnte man von Pinchas Lapide bis heute viel lernen, immer noch nicht ins Bewusstsein des Mainstream-Christentums, das kann ich zumindest hier für Deutschland sagen, angekommen ist. Also alle die Experten im jüdisch-christlichen Dialog, mit denen ich spreche, beklagen, vielleicht gerade in jüngster Zeit, vielleicht gerade durch die vielen unglücklichen Aktivitäten und Äußerungen von Papst Benedikt oder Josef Ratzinger, eher einen Rückschritt hinter das, was in den 70er und 80er Jahren einmal erreicht war, sei es jetzt die leidige Substitutionstheologie, die davon ausgeht, dass die Kirche die Heilszusage an die Juden zu 100% übernommen hat, also die jüdische Community aus der Heilszusage Gottes, aus der Auserwähltheit herausgefallen sei, sei es, dass man nach wie vor den milden, lieben Gott Jesu gegen den angeblich rachsüchtigen Gott des sogenannten Alten Testaments ausspielt und nicht versteht, dass Jesus mit beiden Beinen ganz und vielleicht sogar ohne eine neue Religion gründen zu wollen, in dieser jüdischen Tradition stand. Das heißt, es gibt überall Dinge zu tun und es gibt überall Distanz zu dem Jesus, den uns Pinchas Lapide völlig zu Recht, weil er der historische Jesus ist, den er da für uns herauspräpariert hat, nahebringen wollte. Also von daher lohnt bis heute die genaue und konzise Lektüre der Werke von Pinchas Lapide. Man müsste auch darüber nachdenken, das ein oder andere, das nicht mehr greifbar ist, neu zu edieren.
Lerne ich.
Wir haben hier tatsächlich einen uneingelösten Auftrag, den das Werk von Pinchas Lapide Juden und Christen bis heute hinterlässt.
Dankeschön. Mein Vater war ja ein sehr leidgeprägter Mann, deswegen habe ich die Frage gerade gestellt. Das heißt, er hat den Holocaust überlebt mit schweren Blessuren. Ich will auch darüber nächstes Jahr sprechen, vom Flüchtling zum Brückenbauer nenne ich das. Er hat Katastrophales erlebt, was streng genommen verhindert hätte müssen, sich so in den jüdisch-christlichen Dialog zu begeben. Mein Vater hat gelitten in Wien durch katholisch geprägte Menschen, die dann zu grauenvollen Sadisten wurden und hat, um es kurz zu fassen, eine enorme göttliche Intervention erlebt, durch die er gespürt hat, das, was passiert ist, ist nur passiert, weil Christen nicht christlich genug waren. Wären Christen christlich genug gewesen, hätten sie so einen Verbrecher wie Adolf Hitler nicht zugelassen. Sehen Sie in dieser Leistung meines Vaters als Holocaust gezeichneter Mann allein durch seinen Schritt in den jüdisch-christlichen Dialog, sei es mit Katholiken, sei es mit Protestanten, etwas, was uns heute erinnern muss, Leid, das die Kirche Juden angetan hat, insbesondere mein Vater, muss durch ein stärkeres Wahrnehmen von Juden und ein stärkeres Hinhören auf Juden repariert werden.
Also das sind zwei Dimensionen. Das eine ist die theologische Dimension, über die ich eben gesprochen habe. Da würde ich das unbedingt für notwendig halten. Und zwar, weil wir keinen authentischen Zugriff auf unsere eigene Wurzel, nämlich auf Jesus Christus, haben, wenn wir die starke jüdische Prägung und die durch und durch jüdische Gläubigkeit, die er verbreitet, nicht endlich zur Kenntnis nehmen und daraus auch dogmatische und weiterreichende Schlussfolgerungen ziehen. Was die Shoah angeht, ist ja in Nostra Aetate eigentlich vieles gesagt. Da wird der Antisemitismus abgelehnt, endlich und erstmalig in einem christlichen Dokument. Da wird die Wurzel des jüdischen Volkes und der jüdischen Verheißung am Beginn des Christentums betont. Die Aufarbeitung der kirchlichen, so würde ich es jetzt mal eher nennen, Taten, auch der Theologie, die zum Beispiel auf evangelischer Seite versucht hat zu beweisen, dass Jesus kein Jude, sondern Arier war, in riesigen exegetischen Kongressen in den 30er Jahren, Bistümer und Landeskirchen, die stolz darauf waren, Judenrein zu sein, also getaufte Jüdinnen und Juden aus ihren Reihen zu entfernen. All das sind Dinge, die vielleicht aufgearbeitet sind, die vielleicht in Büchern nachzulesen sind, aber die nicht unbedingt im Bewusstsein der Menschen präsent sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Leid durch das Holocaust im Dialog mit Jüdinnen und Juden eine privilegierte theologische Stellung, die kommt woanders her, gibt, aber ich glaube, das Bewusstsein der Untaten, die geschehen sind, die bis heute in der zweiten und dritten Generation der Nachfahren und natürlich bei denen, die noch leben, in schweren Traumata präsent ist, das ist unabdingbar, würde ich an der Stelle ganz klar sagen. Aber der noch größere theologischer Auftrag ist, glaube ich, den eigenen Anteil am Antijudaismus, auch der Nazis, am Antisemitismus zu erkennen und daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass Kirche ihre Theologie ändern muss.
Das wollte ich gerade ansprechen. Ich bin ja, wie gesagt, der Sohn meines Vaters und ich spüre eine Verpflichtung, nicht nur akademischer, intellektueller Natur, sondern moralischer, ethischer Natur, dieses Werk meines Vaters fortzusetzen, was ich ja mache. Und ich merke in meiner aufklärerischen Arbeit, dass es wirklich bei vielen Katholiken, seien sie Katholiken und Protestanten, welcher Denomination auch immer sie entstammen, wirklich Defizite vorliegen. Das heißt, man hat die grundlegenden Fragen, die grundlegenden Aspekte des Neuen Testaments, das Jüdische im Neuen Testament, sagen wir es mal so, das Jüdische im Neuen Testament nicht in seiner Tiefe wirklich erfasst. So dass ich sagen möchte, das Werk meines Vaters war groß, ich will mich auch im kommenden Jahr darum bemühen, im Büdesdorfer Verlag bin ich gerade im Gespräch, die Werke zusammenzufassen. Ich darf das befürworten und bevorworten und möchte meinerseits dazu auch viel Ergänzungsarbeit leisten. Merken Sie auch in Ihrer Praxis als Leiter des renommierten Hauses am Dom, in Kontakt mit Katholiken, in Kontakt mit Protestanten, dass in der Tiefe, sagen wir es mal ganz deutlich, das Jüdische, nicht nur in Jesus von Nazareth, das ist ja schon axiomatisch bekannt, sondern das Jüdische des gesamten Szenarios, Evangelien, das jüdische Umfeld, das jüdische Denken, das jüdische Fühlen, das jüdische Verwurzeltsein noch nicht in der Basis angekommen ist. Im Klartext, dass noch einfach sehr viel Grundlagenarbeit, wie ich es ganz gern nenne, im Zusammenhang mit einer odontologischen Bezeichnung des Zahnarztes, Wurzelarbeit zu leisten ist. Wirklich Wurzelarbeit. Reintegration jüdischen Wurzeldenkens in das christliche Gebäude namens Evangelien und apostolische Briefe.
Das ist sicher so. Die Forschung ist da vorangeschritten, aber wir haben große Mängel in der Ausbildung und dann auch schließlich in der Verkündigungsarbeit im Religionsunterricht und in den Gemeinden. Wir sind da auch ein bisschen ratlos und vermuten, dass die Kränkung, die frühen Christen dadurch erlebt haben, dass nicht alle Juden Jesus gefolgt sind, sondern dass man an der Prophezeiung, an der Auserwähltheit des ersten Bundes festgehalten hat, bis heute tief sitzt. Dass man also die Wahrnehmung, da könnte es etwas geben, das ist ursprünglicher als unsere Religion und Jesus hat dieser Religion angehört, dass man das nach wie vor als Kränkung wahrnimmt, anstatt als Bereicherung und als die Eröffnung neuer Dimensionen. Es gibt neuere Arbeiten vom Kollegen Norbert Reck, der darauf hinweist, dass die aktuelle Krise der Kirche vielleicht sogar daher rühren könnte, dass man den jüdischen Jesus im Grunde immer ignoriert hat. Etwa bei den Fragen des Zölibats oder bei dem Umgang mit Frauen, der ja bei Jesus ein anderer war, wo er sich auch von seinem jüdischen Kontext, zumindest im Mainstream der damaligen Zeit, abgesetzt hat. Das heißt also, eine Rückkehr zu diesen Ursprüngen würde die Kirche nicht nur entschulden gegenüber einer von ihr über Jahrhunderte gequälten Gruppe, Brüdern und Schwestern im Judentum, sondern sie würde sie selber zu einer Reform an Haupt und Gliedern bringen.
Ja, eine Frage im Anschluss daran. Wir leben in Zeiten, wir sind heute in einem Interview im Dezember 2021. Wir erleben wieder, nehmen wir es mal so, einen Straßenantisemitismus. Nicht mehr in erster Linie ein Salonantisemitismus, eher ein Straßenantisemitismus. Man darf Juden beschimpfen, man darf Ausländer beschimpfen, was darf natürlich in Anführungszeichen. Es ist nicht appetitlich derzeit, was sich abspielt, und darum ist Aufklärung wichtiger denn je. Ich bin auch froh, dass ich in Ihnen einen Familienfreund sehe und habe, der das auf seine Weise bekämpft durch Bildung. Bekämpfen geht nur durch Bildung, nach meiner Auffassung.
Ja, durch Bildung, aber auch durch politische Intervention.
Ja.
Ja. Ich gehöre zu den wenigen Stimmen, die die Desiderius Erasmus Stiftung der AfD offen ablehnt und zu verhindern versucht, dass die jetzt künftig Millionen von Steuergeldern bekommen, um ihre antisemitische, rassistische und insgesamt undemokratische Politik zu machen.
Also sehr gut.
Das heißt also, es braucht Bildung natürlich, es braucht Wissen. In dem Fall, wer überhaupt dieser Erasmus war, der auch hier gekapert wird. Aber es braucht natürlich auch politische Aktionen.
Ja, ja. Was mich nachdenklich stimmt, und auch mein Vater, um nochmal mein Vater zu sagen, ist, um es Ihnen direkt zu sagen, diese Unausrottbarkeit, wissen Sie, ich verfolge ja die Presse, von bestimmten Stereotypen uns Juden gegenüber, nehmen wir mal den Klassiker Auge um Auge, Zahn um Zahn. Lieber Valentin, es vergeht kaum eine Woche, in denen Sie nicht in den Medien, was nicht Ihr primäres Sujet ist, aber Sie leben ja in Deutschland so wie ich, in denen nicht primär dieser deformierte, aus der Bibel deformierte Satz kommt, naja, das ist ja typisch alttestamentliches Aug um Aug, Zahn um Zahn, Mund um Mund, was natürlich völlig verzerrt dargestellt wird. Das will ich nächstes Jahr mit Ihnen auch in öffentlichen Arbeiten unbedingt korrigieren, neben anderen Klischees, mit, die Sie erkennen, der ewige Jude und der reiche Jude etc. Was denken Sie als gläubiger Katholik und als Mensch, der in der Gesellschaft lebt in Deutschland, muss man tun, um es mal plakativ auszudrücken, diese liebgewonnene Ignoranz, ich nenne das mal so, eine liebgewonnene, bequeme Ignoranz, sei es in der Presse, sei es im Funk, sei es im Fernsehen, endlich an der Wurzel, um das Thema Wurzel wieder zu nennen, zu packen und ein für alle Male aus der Mode zu nehmen?
Also ich fürchte, dass Menschen auf Dauer ihre eigene Identität und das Lob ihrer eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten für wichtiger halten als die Wahrnehmung des anderen. Und da ist eben Auge um Auge, Zahn um Zahn eine ja völlig missverstandene, auch historisch falsch eingeordnete Formel, eine wunderbare Möglichkeit, die eigene höher stehende Ethik, die Liebes- und Barmherzigkeit-Botschaft Jesu Christi, die Seligpreisungen oder was man auch alles dem entgegenstellt, hochzuhalten und mit diesem Satz eine angeblich primitive oder Gewalt oder sonst wie Kultur des Judentums zu produzieren. Das heißt, man muss letztlich natürlich das Wissen vermehren und immer wieder neu auch die Texte lesen, die sozusagen der ersten Bibel zugehören, der jüdischen Bibel. Mhm. Aber man muss auch an diesem Grundmuster des sich selber zu Ungunsten der anderen Aufwerfens und eben vor allem der Christinnen und Christen. Und da ist überhaupt interreligiöser Dialog ein wichtiges Thema, überhaupt erstmal zu wissen, was die anderen denn glauben und sind. Also ich glaube, das ist einfach eine unendliche Aufgabe, an der man dauerhaft arbeiten muss. Und gerade jetzt in Zeiten, das ist ja eine Angst bei den Menschen, es ist die Unübersichtlichkeit, es ist die Bedrohung durch die Pandemie, die eben leider keine souveränen, sondern eben diese unsouveränen, andere verunglimpfende antisemitischen Reaktionen auslöst. Es heißt nur einfach weiter tätig sein und vor allem die jüdische Tradition stark und sichtbar machen und immer wieder neu erklären und natürlich das immer mit kundigen Vertretern und nicht indem man über sie spricht, sondern indem man nicht in der dritten Person, sondern sie in der ersten Person in unseren Kontexten, das ist Teil unserer Arbeit hier, zu Wort kommen. Ja.
Dankeschön. Noch ein Aspekt meines Vaters, der auch meiner ist, Doppelloyalität Deutschland, Israel, beziehungsweise das Land, in dem wir Juden leben, und Israel. Mein Vater war Zeit seines Lebens Israeli und Österreicher. Er wollte die deutsche Staatsbürgerschaft nicht annehmen, er war ja Österreicher, gebürtiger Österreicher, hat ihn heimgeholt, den verlorenen, vertriebenen Sohn. Er war sehr stolz darauf, sowohl Österreicher als auch Israeli zu sein. Ich bin auch beides. Ich bin Deutscher und Israeli und habe was Ihnen ja bekannt ist, wie viele Juden in Deutschland, natürlich eine Doppelloyalität. Das heißt, ich liebe Deutschland, bin hier aufgewachsen, geprägt durch meine Eltern, durch die Kultur, spreche perfekt Deutsch, halte meine Seminare und Vorträge in Deutschland, bundesweit, und bin auch ein Israeli, spreche perfekt Hebräisch und halte auch Vorträge an der Universität in Israel. Es gibt ja mittlerweile diesen scheußlichen Anti-Israelismus, der von vielen als verdeckter, salonfähiger Anti-Judaismus betrachtet wird. Was denken Sie, müssen wir tun, christlicherseits, um ein Verständnis zu schaffen dafür, dass wir Juden nach dem Trauma des Holocaust eine uns innewohnende, möchte ich sagen, inhärente Loyalität zum jüdischen Staat haben, weil der jüdische Staat eine Ultima Ratio war und ist, wenn denn wieder ein virulenter, ein vernichtender Antisemitismus uns droht und wir natürlich als letztes Refugium Israel in Angriff nehmen. Meine Eltern beispielsweise haben Israel ihr Überleben zu verdanken. Mein Vater floh 1941 nach dem Kindertransportthema nach Israel und fand dort eine neue Heimat. Er wäre sonst vernichtet worden, in England verhungert oder abgewiesen. Meine Mutter wäre direkt vernichtet worden. Sie stand kurz vor einer Deportation, Ruth Lapide, und konnte in großer Not legal, mein Vater kam illegal, nach Israel-Palästina damals einreisen, das britische Mandat. Kurz, da entsteht natürlich eine Loyalität, eine Überlebensloyalität, die bestand auch Zeit des Lebens meiner Eltern. Und viele Juden in Deutschland sind natürlich doppelloyal, mit einem Herzen, mit einer Seele in der Brust, mit Israel verbunden, mit der anderen Seele in Deutschland. Das führt zu Provokation natürlich deutscherseits. Warum seid ihr nicht in Israel? Geht doch in euer Land. Was wollt ihr von uns hier in Deutschland? Wie sehen Sie diesen Anti-Israelismus und wie können Sie etwas beitragen im Haus am Dom, in Ihrer Öffentlichkeitstätigkeit, um Bewusstsein, nehmen wir es mal auch, Empathie zu schaffen dafür, dass wir Juden nach der Shoah, nach dem Menschheitsverbrechen, an dem Deutschland nicht gerade unbeteiligt war, Understatement, zu schaffen, eine Empathie zu schaffen dafür, dass wir Juden diese Doppelrealität nicht aufgeben wollen.
Ich glaube, eine wichtige Aufgabe ist, die immer wieder mit Zeitzeugen in Kontakt zu kommen und die zu Wort kommen zu lassen. Ich hoffe, ich das noch, ja. Zu Wort kommen zu lassen, prominent und gut sichtbar, um diese ganz persönliche Erfahrung einfach zu vermitteln. Daneben haben wir natürlich Debatten über die Politik in Israel, gerade unter der Netanyahu-Regierung, wo man sagt, gut, also da kann man sich verschiedene Dinge vorstellen. Und ich würde, was die Loyalität mit dem Land Israel angeht, das hat Angela Merkel ja auch immer wieder betont, ja, die ja hoch angesehen war und ist in Israel, dass das Existenzrecht Israels auch in verklausulierten konjunktivischen Formulierungen wie Free Palestine oder wie auch immer in Deutschland ganz klar zum Common gehört, das ist nicht hintergehbar. Genauso wenig ist es tolerabel, dass antisemitische Stereotype wie Kindermörder oder anderes auf israelische Akteure angewendet wird. Und überhaupt darf man das hohe Interesse in Deutschland an Israel und seinen angeblichen Untaten ganz klar als eine Maßnahme der klandestinen Schuldumkehr verstehen. Ja, das heißt also, schaut euch die Israelis an, was sie den Palästinensern antun. Da müssen wir ja uns nicht mehr schämen für unsere eigenen Untaten an den Juden. Also das scheint mir die Hauptmotivation dieser weit verbreiteten Israel-Kritik zu sein. Und die ist ausdrücklich zurückzuweisen, beziehungsweise auf ihre psychologischen Hintergründe eben dieser Schuldabwehr zu demaskieren. Gleichzeitig würde ich immer natürlich sagen, man kann die Loyalität, die Sie oder jetzt Mitglieder der jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt empfinden, wie soll ich sagen, die kann man vielleicht verstehen, aber nicht, muss sie nicht nachvollziehen. Ja, also das, aber intellektuell kann man verstehen, dass es nach den Jahrtausenden von Verfolgungserfahrungen, die geht ja im Grunde bis ins babylonische Exil zurück, wenn man so will, ja, jüdischerseits, die Tatsache eines sicheren Hafens sozusagen noch weit über das hinaus, was nur Existenzrecht Israels heißt, einfach unterstützen und bejahen muss. Wir werden selber uns der Frage nach einer theologischen Legitimation der Landverheißung an Jüdinnen und Juden jetzt stellen. Das ist für eine klare Forderung, die viele Rabbiner und Theologen an uns richten. Nehmt doch mal zur Kenntnis, was in eurem Alten Testament steht, und bezieht Stellung zu der Frage, wie soll denn die Landfrage geregelt werden, auch aus theologischen Gründen? Da erwarten wir mehr Solidarität von euch. Das ist eine schwierige Aufgabe, ja, weil sie natürlich zugleich die Palästinenser, die auch eine lebenswerte Situation verdienen, nicht unter den Teppich kehren darf. Also das ist sozusagen die Ambivalenz, die damit verbunden ist. Aber eine Anfrage oder Kritik des jüdischen Rechtes, in Israel sicher zu wohnen, die ist immer zurückzuweisen. Natürlich existiert dieses Recht und man kann das gar nicht oft genug betonen, gerade bei angesichts des Straßenantisemitismus, von dem Sie gerade sprachen.
Ja. Noch eine andere Frage. Mein Vater war ja hier, wir sind in Frankfurt am Main, hier im schönen Haus am Dom, in dem ich Ihr Gast sein darf. Mein Vater hatte hier große Auftritte, in denen ich im neuen Jahr sprechen will. Er kannte Walter Adloch, den großen katholischen Stadtdekan. Das war ja mehr als eine Bekanntschaft, das war richtig Freundschaft. Walter Adloch hat meinen Vater besucht und mein Vater hat ihn besucht. Ich war dabei, es gab große Begegnungen. Es gab die Begegnungen unter Petra Roth, die Oberbürgermeisterin, anlässlich der Einladung ehemaliger Frankfurter Juden, weil ich damals ein Jugendlicher, ich durfte immer dabei sein. Es gab den Dieter Trautwein, den großen Protestanten, Propst in der Propstei in Frankfurt, große Kirchenauftritte. Ich erinnere mich, als meine Eltern kamen, 1975 gab es hier den ersten evangelischen Kirchentag. Ich werde das Motto nie vergessen, das war im Juni 1975 in Ängsten und siehe, wir leben. Erster großer Auftritt meines Vaters am Kirchentag. Kurzum, mein Vater war sehr, 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 sehr engagiert in der Begegnung als Holocaust-gezeichneter Mann und hatte innige, wirklich innige Kontakte mit Katholiken und Protestanten. Mein Vater betonte, dass wir, sprich Juden und Christen, nicht nur die Aufgabe haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und uns zu versöhnen und theologische Friedensarbeit zu leisten, sondern wir haben auch gemeinsame Aufgaben angesichts einer immer komplizierter und bedrohlicher werdenden Welt. Die gemeinsamen Aufgaben, die uns gestellt sind, wie er sagte, als Erdenbürger, als Kinder Gottes, nicht nur als Juden und Christen. Welche sehen Sie, lieber Direktor des Hauses, lieber Familienfreund Joachim Valentin, was sind für Sie gemeinsame Aufgaben, durch die wir unsere je eigene Theologie mobilisieren können, um die großen Gefahren der Welt, Klimaschutz, Pandemie, Fremdenintegration zu meistern?
Das war ja auch ein Anliegen Ihrer Mutter, die Schöpfungsgeschichte als eine zu interpretieren. Das hat sie hier im Haus auch gemacht, die zu einem ganz anderen Verhältnis zur Umwelt führen würde, als wir das in der industrialisierten, letztlich ja auch atheistischen Logik in den letzten 200 Jahren getan haben. Ich glaube, da könnten Juden und Christen leicht und gut im Judentum nochmal verstärkt durch die talmudischen Regeln für den Umgang mit der Natur, das Sabbatjahr, die Brachregelungen lernen und umsetzen. Dasselbe gilt für das Thema Gerechtigkeit. Ja, also das Sabbatjahr ist auch ein Jahr der Entschuldung, wo Schulden erlassen werden. All das Dinge, die man sich in den kapitalistischen Logiken nicht mehr vorstellen kann. Als dritten Punkt würde ich, glaube ich, das, was Hans Küng formuliert hat, der ja auch mit ihrem Vater gemeinsam publiziert hat, wiederholen wollen, kein Frieden in der Welt ohne Frieden der Religionen. Das heißt also, ein öffentliches Auftreten von Juden, Christen und inzwischen eben auch Muslimen, das zeigt, die Religionen stehen Schulter an Schulter und sind nicht im Krieg, im Kampf miteinander zerstreut und können damit ein Beispiel für Einheit, für Loyalität, trotz der Unterschiede, ohne die Unterschiede zu übertünchen, dastehen. Das wären für mich, sage ich jetzt mal, die drei wichtigsten Punkte. Ich war jetzt bei der Wiederlektüre auch von Texten Ihres Vaters tief beeindruckt, wie sehr er schon in den 70ern und 80ern diese und sogar schon in den ersten Büchern in den 60ern diese Entchristlichung, aber überhaupt den Verlust an Religion, den er selber auch bedauert und betrauert hat, in den säkularen Gesellschaften hervorgehoben hat und daraus geschlussfolgert hat, dass Juden und Christen jetzt endlich gemeinsam anstatt gegeneinander etwas für die Religion, für den Gottesglauben und für die Werte, die damit verbunden sind, zu tun. Also das hat mich tief beeindruckt und da sind wir auch heute noch nicht sehr nahe. Also Nostra Aetate, inzwischen über 50 Jahre alt, empfiehlt das schon 1965, sozialpolitisch gemeinsam zu agieren mit den Weltreligionen. Und es gibt wenig solcher Initiativen. Daran arbeiten wir zurzeit, also sowohl hier in Frankfurt im Rat der Religionen als auch bundesweit und darüber hinaus bei Religions for Peace. Und wir hoffen sehr darauf, dass die Politik auch irgendwann versteht und darauf reagiert.
Noch eine Frage. Josef Schuster, Zentralratspräsident in Deutschland, enger Freund von mir. Ich kenne ihn noch aus Würzburger Zeiten. Da war er niedergelassener Arzt. Jetzt sitzt er in Berlin seit einigen Jahren. Ein sehr angenehmer, typisch fränkischer Jude, stolz auf seine fränkische Identität, ist wie ich in Israel geboren, kam als Jugendlicher nach Deutschland, schaut mit einem lachenden und mit einem tränenden Auge die Situation in Deutschland an. Und ich wollte zu diesem Thema, das ich damals mit ihm besprochen habe, kurz ansprechen, terminologischer Natur. Sie wissen, der Zentralrat heißt ja seit Urgedenken Zentralrat der Juden in Deutschland, nicht der deutschen Juden. Weil, ich habe damals mit ihm gesprochen, ich kannte auch seinen Vater übrigens, David Schuster, er sagt, wir Juden fühlen uns in Deutschland, obwohl wir alle Rechte der Welt haben, Körperschaft des öffentlichen Rechts und Integration und durch Angela Merkel gewürdigt und durch Helmut Schmidt, immer noch das Gefühl haben, es ist so ein Bruch, so ein Schisma passiert 1939 bis 45, dass wir uns einfach nicht deutsche Juden nennen können. Wobei Charlotte Knobloch, die große Dame, dieses Jahr am 27. Januar 2021 deutlich sagte, Paradigmenwechsel, ich bin eine stolze deutsche Jüdin. Vor Ihnen steht eine stolze deutsche Jüdin. Schuster würde das nie machen. Ich sage nicht gern, ich bin stolzer Jude, stolzer deutscher Jude, ich bin stolzer Jude und stolzer Bürger dieses Landes. Wie sehen Sie die Terminologie? Was sind Juden für Sie? Sind wir deutsche Juden? Sind wir Juden in Deutschland? Sind wir jüdische Deutsche? Verstehen Sie, ich merke in meinen Auftritten, lieber Valentin, oftmals ein Unbehagen christlicherseits, wenn ich mich vorstelle und ich sage, ich bin Jude. Und oftmals, mein Vater hat das auch erlebt natürlich, merke ich seine Konsterniertheit seitens von Christen. Sie sind doch Jude? Sie sind blond und blauäugig. Sind Sie Jude? Waren Sie immer Jude? Darf ich Sie Jude nennen? Verstehen Sie? Da merke ich noch dieses alte, wirklich aus der Nazizeit resultierende Unbehagen. Wenn ich in Yuval Lapide oder Pinchas Lapide Jude nenne, dann steckt man mich in die Nazi-Schublade. Der gelbe Stern, Jude. Was denken Sie, müssten wir tun, damit wirklich diese Bereinigung erfolgt, diese Entschmutzung, Entstigmatisierung des Begriffs Jude und wir sagen können, und deutsche Menschen christlicher Provenienz sagen können, das ist ein Jude. Professor Lapide ist ein Jude und nicht ein Mensch jüdischer Herkunft, diese verkrampften Formulierungen. Spüren Sie das auch, dass da noch eine terminologische Not ist bei vielen Christen in Deutschland?
Ich selber plädiere zunächst mal dafür, dass, also ich finde die Begrifflichkeit da unterschiedlich hilfreich. Also ich würde sagen Menschen jüdischen Glaubens, weil das Jüdischsein ja nicht alle Bereiche widerspiegelt. Man kann jüdischen Glaubens und Beatles-Fan, BWL-Student und alles Mögliche sein. Ja, also wir reden ja heute eher von Intersektionalität, also von verschiedenen Identitäten, die sich wo man gerade vermeiden muss, dass man das eine mit dem anderen verbindet, ja, also Juden sind immer reich, Juden sind immer dies oder jenes, ja, das ist ja genau eines der rassistischen oder antisemitischen Probleme, dass man jemanden festlegt, also diese Festlegung, meine ich, müsste man vermeiden, denn wir haben spätestens seit der Wiedervereinigung und den vielen Jüdinnen und Juden russischer Herkunft hier im Land ja verschiedene, teilweise sehr verschiedene Einzelbiografien. Ja, Sie haben es ja gerade beschrieben. Auch das Verhältnis zu Israel ist unterschiedlich. Das Verhältnis zu Deutschland ist unterschiedlich. Die einen verstehen sich als Opfer völlig zu Recht. Die russischen Juden feiern den 9. Mai als Tag des Sieges wo teilweise ihre Väter und Großväter mitgekämpft haben in der Sowjetarmee über Nazi-Deutschland und haben eher diese Täter-Sieger-Haltung als die eines Opfers. Das heißt also, man muss mit Pluralität leben. Für mich ist das Wort Normalität an der Stelle wichtig. Also wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft, zu der als allerälteste Gruppe, wir feiern jetzt gerade 1700 Jahre jüdische Präsenz, 321 in Deutschland, das Judentum, die jüdischen Menschen gehören als wesentlicher Teil der Kultur. Ich habe mich selber sehr, sehr viel mit der Philosophie der Zwischenkriegszeit beschäftigt, mit Walter Benjamin, Theodor Adorno, Krakauer, also sind ja viele Frankfurter auch dabei, Martin Buber. Ohne deren Beiträge, da muss man gar nicht von Albert Einstein sprechen, wäre Deutschland auch heute etwas anderes, die Naturwissenschaft, die Geisteswissenschaft. Und wie soll ich sagen, da ist man immer hin und her gerissen, einerseits das als jüdisch zu identifizieren und damit auch als etwas anderes zu markieren. Man muss es aber tun, weil vielen das nicht bewusst ist, wie stark dieser Beitrag ist von denen und was für ein ungeheuerlicher, auch geistiger Verlust die Shoah war, wo Menschen eben entweder ins Exil oder getrieben oder eben vernichtet worden sind. Also Normalisierung, Teil der deutschen Geschichte, der Geistesgeschichte, Moses Mendelssohn, Nathan der Weise von Lessing, das sind alles Dinge, die gehören essentiell zu unserer Kultur. Da reden wir auch noch nicht von Handel und Wandel, von Frankfurt als Messestadt und der wichtigen Rolle, die jüdische Mäzene hier für die Stadt, die Rothschilds und die Bethmanns gespielt haben. Also man kommt gar nicht sozusagen aus dem Erzählen heraus. Das wäre für mich der entscheidende Punkt zu sagen. Es gibt ein Judentum, das historisch und gegenwärtig und jüdische Menschen, die historisch und gegenwärtig so eng zu Deutschland gehören. Ich selber habe hugenottische Vorfahren, aber auch eine etwas länger zurückliegende Migrationsgeschichte.
Ja.
Da könnte ich ja auch sagen, ich als Waldenser oder was auch immer, ja, also da das verschmilzt ja irgendwann und genau diese Verschmelzung muss man einerseits wahrnehmen und auch befördern. Und andererseits natürlich die Eigentümlichkeit dieser Herkunft auch sichtbar machen. Und vielleicht noch ein Satz. Absurd ist natürlich, jemand, der eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, Israel als Heimatland zuzuweisen und zu sagen, wann geht
das ihr... Das war ja damals der Eklame Regina
Zubis. Genau. Und das ist Othering, wie man heute sagt. Ja, da wird der andere zum anderen erklärt. Da wird ein anderes Land als sozusagen sein einziges Heimatland. Und da steht man dann wieder kurz vor der Deportation, wenn man so redet sozusagen. Ja, da kann man sagen, ja gut, ihr könntet ja da hingehen. Ihr gehört ja hier gar nicht hin. Mhm. Das ist also genauso abzulehnen wie andererseits auch, wenn jemand sich zu Israel bekennt und zu sagen, ja, was denn jetzt? Seid ihr jetzt Deutsche oder Juden? Ich glaube, diese Pluralität in der Identität, auch der Zuordnung, wie Sie es gerade auch für sich gesagt haben, ist für mich der Schlüssel. Ja, es gibt plurale Identitäten und die sind eben in manchen Teilen auch jüdisch geprägt und das ist zu erfahren, da ist nachzufragen, da ist immer auch zu lernen, wie solche Biografien gelaufen sind und zu welchen Überzeugungen und Weltanschauungen die dann schließlich führen bei den Menschen, die diese oft ja gewaltsamen, traumatisierenden Biografien erlebt haben. Also ich glaube, dass der Holocaust letztlich auch auf diesem Othering basiert. Wenn ich den anderen mehr oder weniger entmenschliche, wenn ich sage, er ist so anders, dass du ihn töten darfst, genau dann ist der entscheidende Schritt getan, der Totalitarismus und Massenvernichtung auch bis heute immer noch möglich macht. Und deswegen ist, glaube ich, auch sowas wie eine Verbrüderung oder die Vorstellung, wir sind eben eine Gruppe der in Deutschland aktuell Lebenden oder gemeinsam die deutsche Staatsbürgerschaft haben, dann oder wie auch immer. Ich glaube, das ist genauso notwendig wie die Wahrnehmung der Andersheit dieser Kultur.
Erlauben Sie mir noch zwei kurze Fragen. Eine Frage direkt im Anschluss daran, Johannes Rau, auch ein glühender Freund Israels, seinerzeit Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und deutscher Bundespräsident, sagte einen Satz, lieber Freund Valentin, den ich nie vergessen werde. Er sagte, im Angesicht dessen, was passiert ist im Bundestag, weiß ich, so und so viele Tage, Gedenktag, am 8. Mai, ich glaube 85 sagt er das, im Angesicht dessen, was passiert ist, verneige ich mich vor den Opfern des Holocaust und strecke ihnen den Überlebenden die Hand aus. Und er sagt, der Satz, der dann kommt, wissen Sie, unser Verhältnis ist belastet. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Deutschen,
ich sage nicht bewusst. Deswegen gibt es Normalität in diesem engeren
Sinne auch nicht. Genau, das wollte ich gerade aufgreifen. Genau, Sie merken es ja allein schon durch die Terminologieverwischung. Es gibt ja streng genommen nicht Deutsche und Juden, sondern es gibt Deutsche und Israelis. Genau. Und immer wieder fallen Menschen diese Falle, tappen Menschen in die Falle. Deutsche und Juden müssen sich, Sie sind Deutscher und ich bin Jude. Ich bin genauso Deutscher wie Sie, mittlerweile seit 40 Jahren. Verstehen Sie? Wir sind beide Deutsche. Es ist der deutsche Katholik Professor Valentin und der jüdische Deutsche, deutsche Jude, Juwel Lapide. Aber er sagt Ihnen nochmal diesen Satz, lieber Freund Valentin. Wir haben eine belastete Vergangenheit, die in die Gegenwart hineinreicht. Und das ist eine Anomalie, die wir nicht wegwischen können. Und er sagte dann im Bundestag, im Angesicht dieser Anomalie müssen wir Normalität gestalten.
Genau. Das heißt, wir müssen akzeptieren. Das ist eine schöne Formulierung.
Genau. Der große Protestant Johannes Rau im Bundestag. Im Angesicht der Anomalie, sprich der Unverständlichkeit und der Unvergänglichkeit dieses Holocaust, die natürlich auch meine Mutter kennzeichnete, die leider sehr dement ist und mein Vater berichtet, müssen wir miteinander gestalten. Sehen Sie auch die Tatsache, dass wir den berüchtigten Schlussstrich einfach nicht setzen können, nicht weil es nicht opportun ist, sondern weil es anti-existenziell ist. Ich bin selbst ein Kind überlebender Eltern und ich kann diese Identität nicht aus mir löschen, auch wenn ich es mir noch so sehr diktiere und andere Juden in Frankfurt haben genauso wenig. Das heißt, sehen Sie auch diese Polarität, von sogenannter Normalität und Anomalie in der Normalität.
Ich würde es zu 100% unterschreiben. Ich bin Ihnen auch dankbar. Ich kannte das Zitat nicht für die Formulierung, weil ich immer selber mit diesem Begriff der Normalität auch ringe. Wir hatten jüngst ein Journalistengespräch mit Esther Shapira, die dann auch sagte, ja, sehr schön, ladet Juden ein, macht sie sichtbar, auch in eurem Kontext, aber das heißt nicht, dass ihr zu einer Normalität wie andere Normalitäten gemeinsam kommen werdet, denn die Erfahrung des Shoah und die unendliche Schuld, die Deutsche da auf sich geladen haben, auch Christen, ist damit nicht auszuwischen. Da stimme ich Ihnen also völlig zu.
Allerletzte Frage, bevor ich Sie entlasse, nach diesem sehr schönen Gespräch, in diesem sehr schönen Ambiente im Haus am Dom. Eine sehr provokante Frage, die ich hier in Anlehnung an die Arbeit meines Vaters leiste. Können Sie sich, darf ich ganz kurz zitieren. Mein Vater war ja auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, hat dort ganz große Vorträge gehalten, will ich auch nächstes Jahr mit Ihnen und anderen Menschen besprechen. Er war einmal im Bible Belt in Amerika, sehr schwarze Baptistengemeinden, die in den 60er Jahren, die natürlich überhaupt keine Ahnung hatten von jüdischer Verwurzeltheit des Christentums. Habe ihn natürlich eingeladen, weil er damals State Representative war, aber ein Staatsbeamter Israels und hat die Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten zementiert, weniger Juden und Christen. Und er sagte, das hat mich auch so tief beeindruckt, da war irgendwie ein Satz, als er zurückkam mit meiner Mutter, 67. Weißt du, Yuval, wir haben dort fantastische Menschen getroffen, die Israel als jungen Staat sehr begrüßen und auch ein Interesse an Juden haben, wiewohl es sehr dilettantisch ist. Das Interesse wackelt sehr, aber man ist interessiert. Und da sagte er einen Satz, der mich umgehauen hat. Ich will ihn kurz auf Englisch sagen. Er sagte im Namen dieser Baptisten in Amerika, die sehr freundlich waren, Mr. Lapide, the Jews may not have lived ever in history, but they certainly crucified Jesus of Nazareth. Zu Deutsch, lieber Professor Lapid, es mag durchaus sein, dass die Juden nie gelebt haben, dass es eine Fiktion ist von uns Christen. Aber eins steht fest, sie haben Jesus Christus ans Kreuz geschlagen. Damit hat er pointiert, er war in den so Ausdruck gebracht, welche Selbstzerrissenheit in vielen Christen.
Unlogik.
Antisemitismus ist ja von A bis Z inkonsistent. Und darum möchte ich Sie eine letzte Frage hinweisen, mit konfrontieren. Nämlich, können Sie sich je vorstellen, dass wir in einen Zustand kommen, in dem ein Christentum weltweit existiert, das ganz ohne antisemitische Ressentiments, ganz ohne antijudaistische Spitzen Juden als den Ursprung des christlichen Denkens betrachten und man Juden völlig ressentimentfrei begegnet, ohne im Mindesten rekurrieren zu müssen auf uralte Zöpfe, die
übel sind. Ich glaube, dass das grundsätzlich möglich ist. Ich würde das also von all denen, die hier aktiv im jüdisch-christlichen Dialog unterwegs sind, auch konstatieren. Wir haben nicht in jeder Hinsicht die christologischen Konsequenzen ausgezogen. Was heißt das, wenn ein nicht antijudaistischer Jesus, ja, der also nicht sich distanzieren muss oder von dem man nicht behaupten muss, er distanziere sich von den Pharisäern zum Beispiel etc. etc. Da sind wir dabei. Auch die Frage der Gottessohnschaft ist die Frage, ob die nicht im Kern sozusagen dieser dogmatische Gedanke, dieser Glaubensinhalt antijudaistische Elemente hat, zumindest von Juden ja nicht mitgetragen werden kann. Also da gibt es ein paar letzte ungeklärte Punkte. Rein theologisch ist das möglich. Da ist das vierte Kapitel von Nostra Aetate nach wie vor auch ein Vorbild, weil da einerseits der Antisemitismus ganz klar abgelehnt wird und andererseits aber auch beschrieben wird mit Paulus-Zitaten etc. etc., wie das gedacht werden könnte, ja, Judentum als Wurzel des Christentums, die Heiden als eingepfropfte Zweige, ja, also etwas wir selber sind das sekundär dazugekommene, der Kern ist jüdisch. Aber die Frage ist eher die, wie bekommt man denn die Leute weltweit dazu? Menschen, die nicht gut gebildet sind, Menschen, die selber in rassistischem Umfeld groß geworden sind. USA hat ja neben einem vielleicht existierenden Antijudaismus auch noch ein Rassismusproblem, das auch unendlich tief sitzt. Also diese sozialpsychologischen Umstände, die sind so komplex, dass ich ehrlich gesagt es für einen wirklich fast übermenschlichen Bildungsauftrag halte, diese Kehre weg von dem Antijudaismus, der ja auch bei Luther und so weiter, ja, das ist ja nicht nur die katholische Tradition, es ist ja auch die reformierte und protestantische. Also das wirklich aus der Welt schaffen, das ist eine Herkulesaufgabe, das muss man ganz klar sagen. Theoretisch ist es möglich, praktisch ist es unendlich schwierig.
Ich danke mich sehr, lieber Professor Valentin. Es war eine große Freude, dreiviertel Stunde intensives Gespräch. Und ich freue mich riesig auf unsere Projekte im kommenden Jahr.